Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Schön, dass du wieder da bist. Also, falls du vielleicht weg warst, im Urlaub gewesen, überall sind die Sommerferien mittlerweile wieder vorbei, glaube ich.
Ja, seit heute ist wieder der erste Schultag in Bayern zumindest. Und ich glaube, wir waren immer die Letzten, ne?
Ich glaube es auch. Baden-Württemberg und Bayern, wie immer das Schlusslicht. Also zumindest in Sachen Urlaub. Alle wieder vereint, alle Creepies wieder da. Wir hoffen, du hattest eine Mega-Zeit.
Wir wissen natürlich auch, dass du im Urlaub warst, weil wir in der letzten Zeit echt viele Bilder und Stories vom Strand erhalten haben. Alle haben sich's gut gehen lassen und wir waren ganz oft mit dabei. Da gab's ja Stories aus Italien, Griechenland, USA, Spanien, alles war mit dabei. Alles Schnappschüsse von den Creepies. Und wir waren immer an den schönsten und ungewöhnlichsten Orten mit dabei. Da wurden wir immer gehört und da wurden wir verlinkt. Das freut uns natürlich immer sehr. Und da bekommen wir auch gleich Fernweh, oder? Aber ist halt international, die Creepy Hour.
Ja, so ein bisschen fies ist es ja manchmal schon. Also ich war in diesem Jahr nicht weiter weg. Und wenn du dann auf Balkonien zu Hause bist, wo es ja auch schön ist, aber
not the same.
Naja. Letzte Woche hatten wir die Creepy Family Geschichten, wieder sehr, sehr spannend gewesen. Sind schon wieder neue reingekommen. Da werden wir bald wieder eine neue Folge machen. Heute geht es mit einem True Crime Fall weiter. Der wird auch international. Und ja, wir sagen das öfter in dieser Runde, in diesem Podcast. Dieses Thema, hätte man das nicht kommen sehen müssen? Hätte man das nicht irgendwie verhindern können? Und das ist heute so ein Fall. Es fällt schon schwer.
Da waren die Red Flags schon Meter hoch, ne?
Extrem, aber es hat eben niemand ernst genommen.
Ja, genauso glaube ich kann man das sagen und wir haben dir in dem heutigen Fall einen Serienmörder vorbereitet, der wirklich ganz lange Zeit unentdeckt geblieben ist und sich eigentlich bereits vor den Taten dazu geäußert hat, welche Fantasien und Gedanken ihn so heimsuchen. Dies ist der Fall von Carol Edward Cole.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Wir beginnen diesen Fall heute direkt beim Täter, um dir aufzuzeigen, wie sich diese ganze Geschichte und die Verbrechen um Carol Cole aufgebaut haben und wie im Endeffekt das komplette System, in dem er sich befand, ja, gescheitert ist.
Carol Edward Cole wurde am 9. Mai 1938 in Sykes City, Iowa geboren. Seine Eltern, Laverne und Vesta Cole, waren bereits Eltern und hießen mit Carol ihren zweiten Sohn in der Familie willkommen. Ein Jahr später kam dann noch eine Schwester hinzu und die fünfköpfige Familie war komplett. Sie ließen sich in Richmond in Kalifornien nieder und es war Anfang der 40er Jahre, als der Zweite Weltkrieg im vollen Gange war. Was dazu führte, dass der Vater wie viele andere junge Männer in den Krieg zog. Vesta Cole war also nun alleine mit ihren drei Kindern, eine sicherlich überfordernde Situation, wenn man sich sein Familienleben eigentlich anders ausgemalt hatte.
Während die Kinder und vor allem Carol ihren Vater schmerzlich vermissten, legte Vesta ein anderes Verhalten an den Tag. Sie wollte nicht alleine sein und suchte daher vermehrt den Kontakt und die Gesellschaft anderer Männer. Aus irgendeinem Grund nahm Vesta den kleinen Carol zu ihren Treffen und Sexdates mit anderen Männern mit. Und als wäre das für ein Kleinkind nicht schon verstörend genug, beschloss sie, die Geheimhaltung seitens ihres kleinen Sohnes mit Gewalt zu erzwingen. Sie drohte dem kleinen Jungen, sie schlug den kleinen Jungen, alles nur um sicher zu gehen, dass er sie niemals verraten würde.
Warum die Mutter es besonders so auf ihren zweiten Sohn abgesehen hatte, ist unklar. Doch es schien ihr irgendwie Freude zu bereiten, Carol zu demütigen. Selbst als der Vater wieder zurück war und die Affären somit aufhörten, drangsalierte sie den kleinen Jungen weiter und weiter. Sie zwang ihn zum Beispiel zur Unterhaltung in Mädchenkleider und pflegte einen alles andere als liebevollen Umgang mit ihm. Carol freute sich auf die Schule, aber schnell war klar, dass für ihn die Demütigungen, die er von zu Hause nur allzu gut kannte, auch dort weitergehen würden. Sein Name, Carol, war für seine Mitschüler Grund genug, ihn zu hänseln. Carol ist doch eigentlich ein Mädchenname, sagten sie, und Kinder können unfassbar grausam sein.
Die Ausgangslage war also mehr als bedenklich. Ein missbräuchliches und gewalttätiges Elternhaus auf der einen Seite und kein sozialer Kontakt zu Gleichaltrigen auf der anderen Seite. Der kleine Junge war alleine, war frustriert. Er lebte zurückgezogen, weil ihm von seinem Umfeld nichts als Hass entgegenschlug und er entwickelte über die Zeit ein immer größer werdendes Bedürfnis nach Rache. Er durchlebte Gewaltfantasien. Und wie wir das oft von späteren Serienmördern kennen, war sein erstes Opfer ein Tier. Er tötete den Familienhund, als dieser noch ein kleiner Welpe war. Doch nach der Tötung des unschuldigen Tieres dachte Carol viel mehr darüber nach, wie es wäre, wenn es kein Tier, sondern seine Mutter wäre. Er entwickelte einen regelrechten Hass auf Frauen, stellte sich Szenarien vor, die ihm seiner Meinung nach endlich Frieden schenken würden.
Diese katastrophale Kindheit und das abgeschottete Aufwachsen führte dann sehr schnell zu einer Tat von Carol, die sich im Alter von gerade mal 9 Jahren ereignete. Und das war im Sommer 1947. Er ging, untypisch für ihn, mit anderen Jungs aus seiner Klasse zum See, genauer gesagt zum Richmond Yachthafen. Es waren die Jungs, die ihm das Leben in der Schule so zur Hölle machten. Und besonders einer aus der Gruppe, Dwayne, war Carol ein Dorn im Auge. Er machte selbst beim Ausflug ans Wasser nicht Halt und machte sich laufend über Carol lustig und fragte ihn zum Beispiel, ob er denn seinen Bikini dabei hätte.
Das führte dazu, dass Carol zum ersten Mal in seinem Leben die Kontrolle bei einem Menschen verlor. Als er mit Dwayne zusammen alleine im Wasser war und die anderen außer Sichtweite waren, griff Carol den Jungen an und hielt ihn so lange unter Wasser, bis er ertrank. Als Carol allein aus dem Wasser kam, tat er so, als sei nichts passiert. Als die Abwesenheit von Dwayne dann auffiel, begann die Suche. Die Polizei war zur Stelle, barg den Jungen. Sie stellten ein paar Fragen, aber es wurde als Unfall behandelt. Der Junge war einfach nur ertrunken. So etwas passiert nun mal. Wahrscheinlich ist er zu weit rausgeschwommen, war irgendwann zu schwach. Tragisch, aber eben ein Unfall. Die Tatsache, dass er seinen Mobber nun ausgelöscht hatte, endlich seine Rache gestillt war und er dabei nicht erwischt wurde, das gefiel Carol, auch wenn das Gefühl nicht lange anhielt.
Denn an seiner eigentlichen Situation änderte dieser Mord trotzdem überhaupt nichts. Er galt immer noch als Schwächling und blieb das Opfer von Gewaltattacken in der Schule und auch zu Hause. Trotz dem Wunsch, weiterzumachen und sich einem nach dem anderen vorzunehmen, tat Carol aber erstmal nichts. Er wusste, trotz aller Wut, dass er vorsichtig sein musste. Die Schulzeit verging also, doch die Schikanen hielten an. Seine Noten wurden kontinuierlich schlechter, aber nicht, weil er nicht schlau war, sondern vielmehr, weil er nur noch an eines denken konnte, nämlich an Rache. Und wie er noch mehr von seinen Peinigern und vor allem seine Mutter loswerden konnte.
Dass der Junge viel mehr auf dem Kasten hatte, als man annahm, stellte sich dann 1953 heraus. Da war er 15. Es gab da so einen Intelligenztest an der Schule, da nahm er teil und das Ergebnis überraschte. Mit einem IQ von 152 war Carol Cole eigentlich sogar hochbegabt. Eigentlich hätte er nun besonders in der Highschool so richtig durchstarten können, doch da entdeckte er den Alkohol für sich, es ging steil bergab. Und das, obwohl es vorher schon nicht gut lief. Gelinde gesagt, er wurde immer auffälliger. Er prügelte sich, er klaute, um sich Alkohol zu finanzieren. Er war äußerst gewalttätig. Sogar mit Lehrern legte er sich an. Das alles wurde so schlimm, dass er schließlich von der Highschool flog.
Nach dem Rauswurf verbrachte er dann seine Tage mit Trinken und täglichen Straftaten. Denn seine Alkoholsucht musste schließlich finanziert werden. Carol wurde oft erwischt, oft musste er wegen Diebstahl sogar ein paar Wochen oder Nächte hinter Gittern, bis er sich schließlich im Februar 1957 als Zeitsoldat verpflichtete. Er ging zur Marine, aber wie das auch bei unserem Fall über den Truckstop-Killer war, blieb die erwünschte Besserung durch das Militär aus. Denn Carol blieb ein Trinker und das Klauen konnte er auch hier nicht lassen, nur dass er eben diesmal sogar das Militär bestahl. Munition und Waffen standen auf seiner Beuteliste, was natürlich irgendwann auffiel und zu einer unehrenhaften Entlassung nach etwas über einem Jahr bei den Marines führte.
Das war im Herbst 1958. Carol Cole war gerade mal 20 Jahre alt. Mit 20 Jahren bereits so eine Liste an Straftaten inklusive Mord auf dem Zettel zu haben, das ist einfach nur schockierend. Es schien fast so, als hätte er mit nichts und niemandem Mitgefühl. Er schoss zum Beispiel liebend gerne auf vorbeifahrende Autos auf dem Highway. Die Konsequenzen waren ihm egal. Verwunderlich war nur eins. Als er nach den Marines erstmal wieder wo unterkommen musste, entschied er sich erneut zu seinen Eltern und somit auch zu seiner Mutter zu ziehen. Der war es egal, ob Cole nun ein erwachsener Mann war. Sie schikanierte ihn genau so, wie sie es schon tat, als er noch ein Kind war.
Er stahl und trank sich also weiter durchs Leben, bis er dann am 1. Juni 1960 erneut in eine Situation geriet, in der er seine Aggressionen und Gewaltfantasien nicht mehr unterdrücken konnte. Er näherte sich zwei Liebespaaren, die in ihrem Auto an der sogenannten Lovers Lane saßen und Zweisamkeit genossen. In seiner Hand hatte er einen Hammer, mit dem er immer und immer wieder auf die Person einschlug. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand schwer verletzt. Der Vorfall kam aber zur Anzeige und Carol wurde zur Zwangsarbeit verurteilt. Er war auch hier wieder auf dem Radar der Justiz aufgetaucht. Doch anscheinend war dieser Vorfall Grund genug, dass Carol sich im Klaren darüber war, dass er dringend Hilfe benötigte.
Im Januar 1961 vertraute sich Cole den Behörden an. Er sprach Polizisten des Richmond Police Departments an und erklärte, dass er einen großen Drang verspürte, Frauen zu erwürgen und dass er nicht mehr lange dagegen ankämpfen könne. Da Cole bei dieser Aussage, wie so oft, angetrunken war, wusste man zuerst nicht recht, was man damit anfangen sollte. Die Beamten beschlossen aber, ihn in das Napa State Hospital, eine psychiatrische Klinik, einweisen zu lassen, um seine Aussage besser einschätzen zu können.
Ja, und obwohl Cole ganze 90 Tage dort war, war die Einschätzung nicht eindeutig. Das Problem bei der richtigen Beurteilung war nämlich, dass Cole zu verschlossen war. Anstatt alle Karten auf den Tisch zu legen, um die Hilfe zu erhalten, die er anscheinend ja wollte, verschwieg er die wichtigsten Informationen. So zum Beispiel, wie seine Kindheit verlaufen war. Er erwähnte mit keinem Wort, wie ihn seine Mutter quälte und demütigte. Den Mord, den er bereits im Alter von 9 Jahren begangen hatte, brachte er auch nicht zur Sprache. Ein Umstand, der die Mediziner vor Ort glauben ließ, dass der junge Mann zwar eindeutig Probleme hatte und durchaus eine Gefahr für die Gesellschaft sein könnte, es jedoch nicht genügend Hinweise gab, um ihn wegzusperren. Und so ließen sie ihn wieder laufen. Ein schwerer Fehler, der später vielen Frauen das Leben kosten sollte.
Im September 1961 stand Cole dann wegen Autodiebstahls wieder mal vor einem Richter. Er wurde zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt, konnte aber aushandeln, dass man ihn in Haft therapieren sollte. So wurde er in das Atascadero State Hospital eingewiesen, wo er bis September 1962 behandelt wurde. Hier konnte endlich festgestellt werden, wie schwer Coles Sexualität gestört war. Er hatte durch das Verhalten seiner Mutter eine ausgeprägte Angst vor Frauen. Er begehrte sie, wollte sich aber nicht mit ihnen auseinandersetzen. Zu groß war die Angst vor Ablehnung oder einer Demütigung. Ein Muster, das er von seiner Mutter kannte. Für ihn wäre es also am einfachsten, Frauen nahe zu sein, indem er sie tötete und sich dann an ihnen verging. Cole wurde dann ins Stockton State Hospital verlegt und dort erhielt er damals die Diagnose Psychopathie.
Ja, hierzu hatten wir schon mal eine Folge gemacht, aber hier nochmal die Info, was so eine Diagnose bedeutet. Bei Psychopathie handelt es sich um eine schwere dissoziale Persönlichkeitsstörung, wovon man heute nach dem ICD-10 auch als Diagnose spricht. Also nicht Psychopathie, sondern dissoziale oder antisoziale Persönlichkeitsstörung. Bei den Betroffenen äußert sich das durch das weitgehende oder völlige Fehlen von Empathie, Reue oder Schuld, einen Hang zu Aggressionen und Gewalt oder zu manipulativem Verhalten.
Mit dieser Diagnose und mit dem Wissen, dass Cole eigentlich nur mit wehrlosen oder toten Frauen interagieren wollte, sollte man nun denken, dass man sich der Gefahr, die von ihm ausging, bewusst war. Das war allerdings nicht der Fall und er wurde entlassen. Man übergab ihn in die Hände seiner Eltern, also sprich seiner Mutter, und die Behörden waren erst einmal wieder raus. Da aber seine Eltern auch nichts mehr mit Cole zu tun haben wollten, schickten sie ihn zu seinem älteren Bruder nach Dallas, Texas. Das war 1963 und Cole somit 25 Jahre alt.
Kaum in Texas angekommen, verfiel Cole dann aber wieder in alte Verhaltensmuster und griff zur Flasche. In manchen Berichten findet man die Information, dass er in diesem Jahr das erste Mal versucht hatte, eine Frau zu erwürgen. Als ihm das nicht gelang, versuchte er sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Der Versuch scheiterte aber, nachdem er gefunden und behandelt wurde.
Dann passierte etwas, womit wohl keiner und vor allem nicht Cole gerechnet hatte. Er lernte eine Frau kennen. Sie hieß Neville Whitworth und war unter dem Namen Billy als Tripperin tätig. Auch sie hatte wie Cole ein enormes Alkoholproblem, ein Umstand, der die beiden verband. Er verband sie so sehr, dass sie noch im selben Jahr, in dem Cole nach Texas kam, heirateten.
Es war keine schöne Beziehung. Es gab Gewalt, Streit und Alkoholexzesse. Und es kam, wie es kommen musste. Die Ehe der beiden scheiterte nach nur 2 Jahren. Billy ging fremd und Coles Reaktion darauf war, das Motel, in dem sie untreu war, anzuzünden. Er wurde dabei erwischt und wegen Brandstiftung verhaftet. 2 Jahre Haft standen nun wieder auf seinem Plan. Als seine Strafe zu Ende war, wollte Cole nun auch Dallas den Rücken kehren, wohl wissend, dass ihm seine Dämonen aber überall hin folgen würden.
So landete er 1967 in Lake Ozark im Bundesstaat Missouri, wo er im Mai in ein Kinderzimmer einbrach. Das tat er mit der Intention, ein 11-jähriges Mädchen zu strangulieren und zu vergewaltigen. Da sein Versuch, seine Gewaltfantasie bei einer erwachsenen Frau auszuleben, gescheitert war, suchte er sich nun gezielt ein unterlegenes Opfer aus. Als er einstieg und sich auf das wehrlose Mädchen stürzte, konnte dieses zum Glück noch schreien, was ihre Eltern alarmierte, und das Schlimmste konnte so verhindert werden. Cole wurde erneut mit 29 Jahren verhaftet und zu 5 Jahren Haft verurteilt.
Nach seiner Haftstrafe zog er dann weiter nach Reno, Nevada. Dort versuchte er erneut, und das 2-mal, Frauen zu erwürgen. Auch diese Versuche scheiterten und er suchte erneut eine psychiatrische Klinik auf. Es wirkte fast so, als hätte er wegen dem Scheitern, die Taten umzusetzen, nach Hilfe gesucht und nicht aus den richtigen Gründen. Der zuständige Dr. Pebbles kam zu der Erkenntnis, dass es sich bei Carol Cole um einen intelligenten und manipulativen Charakter handelte. Er glaubte nicht daran, dass Cole wirklich Hilfe wollte. Es war eher eine Art Unterschlupf, den er sich da in den Einrichtungen suchte. Erneut wurde Cole mit dissozialer Persönlichkeitsstörung, Alkoholismus und Tötungsfantasien in die Akten aufgenommen.
Die logische Konsequenz der Einrichtung war keine Behandlung oder Einweisung des Patienten. Es war vielmehr ein, solange du es nicht hier machst, ist es nicht mehr unser Problem. Carol Cole wurde ein Ticket nach San Diego, Kalifornien in die Hand gedrückt und weg war er.
Wieder mal gab es keine Konsequenzen, keine Hilfe für diese tickende Zeitbombe namens Carol Cole. Und ab diesem Zeitpunkt gab es auch kein Zurück mehr, denn kaum in Kalifornien angekommen, machte er seine Fantasien dann zur Realität. Es war der 7. Mai 1971, als er auf sein erstes weibliches Mordopfer traf. In einer Bar kam er mit der 39-jährigen Essie Box ins Gespräch. Irgendwann schaffte er es, sie in seinen Wagen zu locken, um sie dort zu erwürgen und ihre Leiche anschließend in den Kofferraum zu werfen. Ganze 2 Tage ließ er die Leiche dort und schien davon völlig unbeeindruckt. An seinem 33. Geburtstag beschloss er dann, die Leiche zu entsorgen.
2 Wochen später, das war der 23. Mai 1971, betrank sich Cole mit einer Frau namens Wilma. Auch sie erwürgte er. Ihre Leiche vergrub er in einem Stadtteil von San Diego, der einen Grenzübergang zu Mexiko hat. Ihre Leiche wurde nie gefunden. 1 Woche später tötete Cole ein weiteres Mal. Das Opfer ist unbekannt und nicht identifiziert, aber auch mit ihr hatte er Sex und auch sie wurde von ihm stranguliert.
Und jetzt könnte man denken, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es auffiel, bis die Leichen gefunden wurden. Aber in der Realität sah das anders aus. Denn durch die Nähe zu Mexiko und den alkoholkranken Frauen blieb ein Aufschrei der Behörden aus. Gefunden wurde auch nur die Leiche von Essie Buck. Zu ihr wurde Cole befragt, denn man hatte ihn mit ihr gesehen. Diese Befragung fand im Juni 1971 statt. Zu diesem Zeitpunkt saß Cole mal wieder wegen Diebstahl im Gefängnis.
Und jetzt wird es wirklich unglaublich. Er gestand in dieser Befragung, Essie Bucks Leiche entsorgt zu haben. Aber nur, weil die sich totgesoffen hätte und er dafür keinen Ärger bekommen wollte. Und das reichte den Beamten, es passierte nichts. Als Cole dann 1972 wieder mal auf freiem Fuß war, machte er unbehelligt mit seinen Taten weiter. So fuhr er mit 2 Frauen, die er in einer Bar kennengelernt hatte, ins Grüne. Er erschlug 1 Frau mit einem Hammer, die 2. erdrosselte er. Die Leichen entsorgte er wieder so, dass auch diese beiden Frauen zu namenlosen Opfern wurden. Sie wurden nie gefunden.
Das waren also 5 weibliche Opfer, seit er 1971 wieder nach Kalifornien zurückgekehrt war. Umso unvorstellbarer ist es dann, dass er in genau dieser Zeit plötzlich wieder eine Frau kennenlernte, die er zur Ehefrau nahm. Ihr Name war Diana Paschal. Sie heirateten im Juli 1973. Auch diese Ehe war von Alkohol und Seitensprüngen von Cole geprägt. Doch die beiden blieben zusammen und zogen gemeinsam von San Diego nach Las Vegas. Sie versuchten dort neu anzufangen. Doch die Menschen waren ja die gleichen. Und als Cole dann einen Job in einem Casino bekam, war es quasi vorprogrammiert, dass das schiefgehen würde. So floh er mit einer Tageseinnahme aus einem Casino und verließ Las Vegas samt seiner zweiten Ehefrau.
Geschafft hat es Cole bis nach Wyoming. Dort lernte er im August 1975 Merlin Hammer, Spitzname Tippi, kennen. Auch sie fiel ihm zum Opfer. Der Grund? Sie hatte sich auf ihn eingelassen, obwohl sie einen Ehering trug. In Coles Augen Legitimation genug, um den, ja, Racheengel zu spielen. Er machte sich bei ihr nicht einmal die Mühe, die Leiche zu verstecken und ließ sie auf einer Wiese zurück. Einen Tag nach dem Fund ihrer Leiche war Cole aber schon wieder auf dem Weg in die nächste Stadt. So machte er einfach immer weiter mit seinem kranken Killerstreifzug durch die USA.
Sobald sich ihm die Möglichkeit bot, schlug er zu und tötete. Im Mai 1977 erwürgte er Caitlin Bloom in Las Vegas. Angeblich hatte er sie nicht nur ermordet, sondern in einem Alkoholrausch auch Teile von ihr gegessen, was den Serienmörder nun auch noch Kannibalismus auf die Vita schrieb. Auch ihre Überreste entsorgte er so, dass sie nie wieder gefunden wurden.
Wir wissen, dass Cole dann erst einmal wieder wegen Diebstahls im Gefängnis saß, was zum Glück für alle Frauen bedeutete, dass er erst einmal nicht mehr morden konnte, doch das änderte sich mit seiner Entlassung sofort wieder. Am 27. August 1979 lernte er Bonnie Sue O'Neill kennen. Die beiden hatten Sex, aber als Cole hörte, dass sie verheiratet sei, erwürgte er die Frau, ihre Leiche entsorgte er in einem Müllcontainer.
In dieser ganzen Zeit kehrte Cole immer mal wieder zu seiner Frau Diana zurück, mit der er immer noch verheiratet war und die mittlerweile wieder in San Diego lebte. Doch anstatt sich zu trennen, beschloss er am 26. September 1979, dass er auch sie auslöschen wollte. Er strangulierte seine eigene Ehefrau. Anschließend wickelte er sie in eine Decke und versteckte ihre Leiche in einem Schrank ihres Wohnortes, wo Cole auch erstmal in Seelenruhe wohnen blieb. Es war ja schließlich nichts Ungewöhnliches, im Haus seiner Frau zugegen zu sein. Bis dann nach 8 Tagen ein Nachbar die Polizei verständigte. Der Grund? Cole würde eine Art Loch ausgraben und er hätte Diana schon länger nicht mehr gesehen.
Bei dem Check der Polizei interessierte man sich aber viel mehr für den Zustand von Cole als alles andere. Er war wie immer stark alkoholisiert. Selbst als man die Leiche von Diana fand, ging man von einer Alkoholvergiftung aus und der Fall war tatsächlich erledigt. Niemand interessierte sich für die Wahrheit, also konnte sich Cole wieder davon machen, ohne sich den Konsequenzen seiner Taten stellen zu müssen.
Ja, und jetzt, wo seine Frau beseitigt war, fand Cole, dass es wieder an der Zeit war, nach Las Vegas zu fahren. Er suchte sich einen Job und mit der Anstellung auch gleich eine neue Frau. Er heiratete eine Arbeitskollegin und ging Ehe Nummer 3 ein. Das war gerade mal wenige Monate, nachdem er seine zweite Frau getötet hatte. Am 3. November 1979 tötete er dann erneut. Diesmal Marie Cushman. Er war mit ihr in einem Hotelzimmer zugange, als ihn wieder die Mordlust überkam. Als er mit ihr fertig war, ließ er ihre Leiche einfach im Zimmer zurück. Und obwohl sie an einem so vollen und belebten Ort waren, gab es wieder keine Hinweise auf Cole als den Täter.
Während Cole also in den Flitterwochen mit seiner dritten Frau war, kam er in eine Verkehrskontrolle. Leider im falschen Bundesstaat, denn in Texas lagen Haftbefehle gegen ihn vor, was zu einer erneuten Verhaftung führte. Dass mittlerweile mehrere Akten in allen möglichen Bundesstaaten zum Namen Carol Cole gab, wurde er mal wieder in eine forensische Klinik nach Missouri gebracht. Da Cole aber nicht willens war, an sich zu arbeiten, kam er am 4. Oktober 1980, nachdem er seine Strafe abgesessen hatte, wieder auf freien Fuß. Wieder wollte ein Bundesstaat Cole loswerden. Wieder wurde ihm ein Ticket in die Hand gedrückt. Es ging dieses Mal zurück nach Dallas, Texas, wo er am Anfang seiner Reise ja schon bei seinem Bruder untergekommen war.
Und kaum dort angekommen, hatte er in der Nacht vom 11. auf den 12. November 1980 Wanda Faye Roberts ermordet. Ihre Leiche wurde in den frühen Morgenstunden des 12. November auf einer Straße gefunden. Sie war halbnackt und hatte Würgemale am Hals. Im Fall Wanda Faye Roberts gab es aber zum ersten Mal in all den Mordfällen um Cole eine Ermittlung. So wurde das Umfeld der Toten geprüft und man konnte eine Bar als ihren letzten Aufenthaltsort festlegen. Als man dort Zeugen befragte, fiel der Name Eddie. Er soll zuletzt mit der Toten unterwegs gewesen sein.
Während also im Fall Roberts endlich mal ermittelt wurde und es einen Namen gab, hinderte dieser Umstand Cole aber überhaupt nicht daran, mit seinem Mordstreifzug unbeeindruckt weiterzumachen. Sally Thompson wurde am 30. November 1980 ein weiteres Opfer des Frauenmörders. Ihre Leiche wurde von ihren Söhnen entdeckt. Sie lag tot auf der Couch in ihrer Wohnung. Und das wirklich Bizarre an dieser Geschichte: in die Wohnung reingelassen wurden die beiden von einem fremden, stark alkoholisierten Mann, nämlich Carol Cole.
Die Söhne versuchten sofort, ihre Mutter zu schütteln und wach zu bekommen, da sie zunächst dachten, dass sie bewusstlos oder betrunken sei. Sie riefen also den Notarzt. Und während das alles passierte, stand Cole einfach neben der Couch und sah zu. Er dachte nicht mehr daran zu flüchten, was dazu führte, dass die Beamten, die ebenfalls in der Wohnung eintrafen, den fremden Mann mit aufs Revier nahmen und befragten.
Wieder, wie bereits in einem Mord zuvor, kam er mit einer Geschichte um die Ecke. Er habe die Frau in einer Bar kennengelernt und sie habe ihn zu sich nach Hause eingeladen. Als es zur Sache ging, sei sie aber plötzlich zusammengebrochen. Und ihm wurde auch in diesem Fall geglaubt, da der Gerichtsmediziner einen hohen Alkoholwert im Blut der Toten feststellte. Todesursache, also Alkoholvergiftung. Und Cole konnte mal wieder in die Welt hinausspazieren.
Allerdings blieb dieser Vorfall mit einer stark alkoholisierten Toten nicht komplett unbemerkt. Denn es gab da ja einen Beamten, der immer noch auf der Suche nach Eddie im Mordfall Roberts war. Und bei diesem Fall dann natürlich hellhörig wurde. Er sah sich Carol Edward Cole also mal genauer an und überlegte, ob Carol Edward vielleicht Eddie sein könnte. Er überprüfte zuerst die Adresse des Mannes, dessen Personalien nach der Befragung zu Miss Thompson aufgenommen wurden.
Als erstes fiel ihm die Adresse des Mannes ins Auge, denn er wohnte in einem Wohnheim für Ex-Sträflinge. Und langsam aber sicher kamen Puzzleteile zusammen, die schon lange zusammengehörten. Die Akten und Vorstrafen von Cole wurden angefordert. Ein schwer straffälliger und psychisch kranker Mann mit Aufenthalten in mehreren Einrichtungen und Gefängnissen. Grund genug, um Carol Cole erneut zu befragen. Es erfolgte eine Festnahme und Cole wurde dem Ermittler vorgeführt.
Auf Nachfragen, ob Cole Wanda Faye Roberts kannte, gab Cole zu, dass er in jener Nacht mit ihr in einer Bar zu tun gehabt hätte. Was aber mit ihr passiert sei, wüsste er nicht. Auffällig war es aber natürlich schon, dass ein und derselbe Mann mit zwei nun toten Frauen zu tun hatte. Und das immer kurz bevor diese verstarben. Dass Cole der Mörder war, musste aber erstmal bewiesen werden, weshalb der Ermittler Cole in die Mangel nahm. Er brauchte ein Geständnis. Und als es eigentlich schon so schien, als ob das nie passieren würde, kam doch etwas von Cole.
Er gab zu, eine Frau in Dallas getötet zu haben. Doch er sprach weder von Thompson noch von Roberts. Es gab nämlich in seiner kurzen Zeit in Dallas noch ein drittes Opfer, Dorothy King. Sie wurde am 11. November tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Getötet hatte sie Cole ein paar Tage zuvor, also noch vor seinen Morden an Thompson und Roberts. Auch bei Miss King ging man nicht von einem Gewaltverbrechen aus, was es umso unbegreiflicher machte, dass Cole nun gerade diesen Mord gestand.
Als das auf dem Tisch war, fragte der Ermittler nochmal genauer nach. Er wollte alle Einzelheiten auch zu den anderen beiden Frauen wissen. Was dann aber kommen sollte, damit hätte der Ermittler natürlich niemals gerechnet. Denn Cole hörte mit den Geständnissen gar nicht mehr auf. Das Problem an der Geschichte war aber, dass viele der Morde entweder gar nicht erst entdeckt wurden, weil die Leichen nie gefunden wurden, oder aber offiziell keine Morde waren, sondern Todesfälle durch angebliche Alkoholvergiftung.
Wieder einmal wollte man es nicht wahrhaben, selbst nach den Geständnissen nicht. Ob es nur daran lag, dass sich die Behörden und Staaten keine Fehler eingestehen wollten oder ob es an den Opfern lag, die meist in der Unterschicht der Gesellschaft angesiedelt waren, das ist nicht klar. Fakt aber war, keiner nahm Carol Cole ernst, wie immer in seinem Leben.
So erfolgte am 6. August 1981 nur in Dallas eine Anklage. Und zwar für die drei Frauen, die er im November 1980 in Dallas ermordet hatte. Er stritt auch gar nichts ab, sondern erklärte vor Gericht, was er getan hatte. Was dazu führte, dass er natürlich schuldig gesprochen wurde und eine lebenslange Haftstrafe erhielt, die er dann auch erstmal absaß.
Dann kam es im Januar 1984 aber nochmal zu einer Wendung. Denn Vesta Cole, also Carol Coles Mutter, verstarb. Als er davon erfuhr, beschloss er, sich in Nevada anklagen zu lassen und sich überführen zu lassen. Der Grund war einfach, er wusste, dass er dort, falls er schuldig gesprochen würde, die Todesstrafe erhalten würde. Ein Umstand, dem er nicht abgeneigt war.
Er stellte sich also am 16. August 1984 erneut dem Gericht. Diesmal sollten alle Geständnisse mit einbezogen werden. Alle offenen Fälle, die Cole für sich beanspruchte. Es sollte nun ein für alle Mal geklärt werden, ob Carol Edward Cole wirklich der Serienmörder war, für den er sich ausgab. Und der Richter sah es so. Zwar konnte nicht alles bestätigt oder ausgeschlossen werden, aber da Cole selbst im Gericht darum bat, hingerichtet zu werden, weil er sonst einen Weg finden würde, rauszukommen und weiterzumachen, war das Urteil gefällt.
Cole schrieb im Gefängnis sein Leben nieder und wartete auf den Tag seiner Hinrichtung. Und er kam am 6. Dezember 1985. Carol Edward Cole wurde mit der Giftspritze hingerichtet.
Es ist also wieder so ein Fall, ne? Also so offensichtlich.
Also wir haben es ja im Intro angesprochen. Ich glaube, es war noch nie so klar, dass man es hätte sehen müssen. Also da müssen so viele Umstände zusammengekommen sein. Ich weiß nicht, ob es am Ende mehr diese Einsicht war, man hat einen Fehler gemacht und nicht dafür gerade stehen wollte, ob es die mangelnde Zusammenarbeit war zwischen den Bundesstaaten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, da ist so viel passiert. Also boah, es fällt einem schon extrem schwer, wie das gelaufen ist.
Komplett Versagen des ganzen Systems.
Aber
ne?
Extrem
also,
in dem Fall.
Jeder hat es irgendwie geahnt, jeder hat es irgendwie mit aufgenommen, auch die ganzen Einrichtungen, aber niemand wollte ihn haben. Ein Umstand, der ihn ja irgendwie auch schon sein ganzes Leben lang verfolgt hat. Dass ihn keiner haben wollte. Und ich glaube schon, dass er sich irgendwann darüber profilieren wollte. Und als das dann auch nicht geklappt hat, weil ihn keiner für voll genommen hat, hat es wahrscheinlich nur noch weiter zur Frustration geführt. Und mich hat dieser Fall unfassbar an den Fall von Ed Kemper erinnert. Mit der Mutter, die sich so unglaublich widerlich ihrem Sohn gegenüber verhalten hat. Und das wirklich Spannende an dieser Geschichte ist, dass auch Edmund Kemper später, also nach Cole, in derselben Einrichtung war.
Ach was.
In Atascadero State Hospital, ne? Also da saß dann später auch Ed Kemper. Und darüber haben wir auch schon eine ganz, ganz große und lange Folge gemacht. Ja, wie schlimm das einfach auch für Kinder ist. Also es rechtfertigt keine Tat. Aber ich glaube, wenn du so groß wirst und nie eine Chance auf ein glückliches Leben hast und nur mit Abweisung zu kämpfen hast, wundert's mich nicht, dass da irgendwas in dir kaputt geht.
Ich fand spannend, dass er am Ende sterben wollte, aber nicht in der Lage war, offensichtlich es selbst zu tun.
Es gibt auch ein Interview auf YouTube, da wurde er befragt und dann hat er einem Moderator auch die Frage gestellt bekommen, ob ihm denn irgendwas leid täte. Und was ihm wirklich leid täte, sei die Elfjährige gewesen, weil die einfach nichts dafür konnte. Und alles andere hat er ja schon so ein bisschen damit gerechtfertigt, dass es Ehebrecherinnen waren. Also diese Tatsache, dass die eine ja auch einen Ehering trug und dass er sie deswegen nach dem Sex ermordet hat, das ist ja alles ein Umstand aus dem Verhalten seiner Mutter raus. Er wurde mitgenommen, als die fremdgegangen ist und hat da seinen ganzen Hass reinprojiziert. Für ihn war das quasi die Verbildlichung des Bösen und deswegen hatte er irgendwie in seinem Kopf wahrscheinlich eine Legitimierung, das Ganze umzusetzen. So als wäre er der Racheengel aller betrogenen Männer, obwohl er ja auch nie treu war. Und ich glaube, das ist so der spannende Punkt. Und für die Elfjährige tat es ihm leid. Was ich dann sehr spannend fand, dass der Moderator dann gleich nachgefragt hat, wie hieß die denn? Um ihn so ein bisschen zu testen. Also ist es gerade einfach nur so ein Bla? Ihm ist es nicht angefallen. Also zumindest nicht auf die Schnelle. Und dann hinterfragt man halt schon, ne? Also ist es gerade einfach nur, um sich nochmal irgendwie kurz ein bisschen menschlicher zu machen. Aber der hatte einfach keine Lust mehr. Und ich glaube, er hat ja schon mal probiert, also angeblich laut den Quellen, sich aus dem Leben zu ziehen, sich zu suizidieren, hat nicht geklappt. Und alleine, dass er schon das erste Mal zu der Polizei gegangen ist und hat gesagt, ich habe solche Fantasien, ich habe Angst, dass ich das irgendwann mache. Ja, er ist halt durch jedes Raster und durch jedes System gefallen.
Sollte man ja erwarten, wenn man so einen Fall hört, dass Behörden und so weiter zumindest daraus Lehren ziehen, dass man sich weiterentwickelt, dass man Schwachstellen im System aufdeckt und so weiter. Ich vermute jetzt aber mal, da gab es nie irgendwann so einen Abschlussbericht. Ja, das sind unsere Konsequenzen aus dieser Geschichte. Da müssen wir daran arbeiten oder sowas in der Richtung.
Habe ich nicht gefunden, nee. Aber ich glaube, es ist einfach auch, also da treffen ja zwei Welten aufeinander. Da trifft ja erstmal auch diese ganze Bezirksscheiße aufeinander. Das ist unsere Grenze, da soll nichts passieren. Gehen wir woanders hin, nicht unser Problem. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und dann ja auch noch dieser Umstand, welche Opfer er sich ausgewählt hat. Und das haben wir ganz oft in der Creepy Hour, dass es einfach immer die verletzlichsten und schwächsten Menschen trifft, die da zum Opfer werden, weil es vielleicht keinem auffällt, wenn die verschwinden oder vielleicht erst sehr viel später. Und gerade mit diesem Bezirk in San Diego, der ja quasi über die mexikanische Grenze geht, das ist ja auch so ein schwieriger, ich will jetzt sagen nicht so ein Niemandsland, aber da fühlt sich dann irgendwie keiner zuständig. Und wenn das natürlich Leute sind, die keine Familie haben, die da dahinter stehen und sagen, wo ist die Person denn? Oder wir vermissen die oder die wird als vermisst gemeldet, dann juckt das einfach niemanden. Und das ist das Traurige daran. Deswegen sage ich, es ist ein Versagen auf allen Ebenen, in jedem System. Egal, ob es jetzt die Prävention gewesen wäre, den Täter vorher zu erkennen oder auch die Behandlung der Opfer. Ne?
Du hast unten ins Skript noch einmal die ganzen Opfer untereinander aufgeführt, auch mit dem Datum, wann sie verstorben sind, wann er sie getötet hat. Und da sieht man nochmal auch diese Intensität, wenn man es mal von dem 8-jährigen Duane absieht, wie das alles innerhalb von nicht mal 10 Jahren stattfand. All diese toten Frauen, all diese Opfer in doch so einer verhältnismäßig kurzen Zeit, das ist schon Wahnsinn.
Und vor allem, wie oft das vorher probiert hat, nicht geschafft hat und richtig, dann ja, so eine richtige Killing Spree gestartet hat, finde ich auch ganz, ganz krass. Und ich finde es auch so faszinierend, wie eine suchtkranke Person, die ja in der Ehe vielleicht doch versucht, irgendwas besser zu machen, dann mit seiner ebenfalls suchtkranken Ehepartnerin sich dazu entschließen kann, nach Las Vegas zu ziehen. Heißt ja nicht umsonst Sündenpool.
Ist völlig richtig, ja.
Also da war es ja auch vorprogrammiert, dass das nicht gut gehen kann. Also auch Reno war schon so eine Geschichte. Da ist man ja umgeben von Glücksspiel und von, also ne, das ist ja eine ganz wilde Nummer einfach. Also es ist nicht nachvollziehbar, welche Schritte da gegangen wurden. Und ja, dass es kein Arzt oder ja, keine Person in irgendeinem Amt gab, wo man vielleicht mal meinte, ey, da müssen wir jetzt mal ansetzen.
Ja, oder halt auch ein Bekannter oder ein Freund oder sowas, der zumindest mal einen größeren Verdacht hatte, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, ja, und vielleicht ein bisschen dahinter ist, dass er Hilfe bekommt. Also kann ja sein, man hat nichts gewusst von seinen Taten, aber man muss gemerkt haben, dass er ein großes Problem hat.
Ja. Ich finde auch die Gerichtsmediziner, auch so ein Ansatz, den ich nicht nachvollziehen kann. Sobald du eine alkoholkranke Person auf dem Tisch hast und die Alkohol im Blut hatte oder einen Alkoholwert im Blut hatte, dann davon auszugehen, naja, dann war es halt eine Alkoholvergiftung. Weil, also er hat ja immer stranguliert. Es muss ja irgendwelche Würgemale gegeben haben. Und meines Erachtens wurde da halt relativ schnell abgearbeitet und wurde halt gesagt, naja gut, also die hatten alle sehr, sehr viel Alkohol im Blut. Ne? Also der Promillewert war da sehr hoch, weil das halt alles alkoholkranke Menschen waren. Und ja, ich glaube, da wurde sich an sehr, sehr vielen Stellen, wurde es sich da sehr leicht gemacht.
Es ist sicherlich nachvollziehbar, wenn es erstmal keinen Anhaltspunkt gibt, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt oder irgendwas, dass man jetzt nicht danach sucht. Aber wie du schon sagst, es ist wirklich schwer zu glauben, dass man da nicht zumindest mit einem anderthalben Blick schon mal einen Verdacht hätte und sich da irgendwas genauer hätte angucken müssen. Extrem viel Kopfschütteln und extrem viel Fragezeichen nach diesem Fall heute.
Absolut, absolut. Aber sehr spannender Fall.
Total. Ich,
ja. Gut, dann war's das für heute. Nächste Woche wird spannend, da weißt du nämlich noch nicht, was es geht.
Aber wenn ich mir dein Grinsen so angucke, habe ich nächste Woche leider keine Zeit.
Doch, doch, das ist ganz wichtig. Du wirst nämlich mein Versuchskaninchen werden.
Oh, Moment. Über welche Ecke der Bibi sprechen wir gerade? Welche Tür geht auf?
Mystery. Ich sage einfach mal Mystery. Okay. Die Mystery-Tür geht
auf.
Okay,
das ist okay.
Nehmen Sie 1, 2 oder 3, entscheide ich jetzt. Nee, aber das wird ganz spannend. Wird ja die letzte Folge im September werden. Dann starten wir in den Creeptober. Ja, und ich muss auch nochmal sagen, wir haben ja dieses TK Maxx Gewinnspiel gehabt.
Krass,
und
das oder?
Ist unfassbar, wie das durch die Decke ging. Wie viel da kommentiert haben, mitgemacht haben, geliked, geteilt haben. Sehr schön. Darf gerne immer so sein. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch ganz schön, mal in den Austausch zu gehen, über was sich alle immer so freuen. Also da waren ganz wilde Sachen, weil zum Beispiel Küchenartikel waren auch ganz hoch im Hype, weil es da zum Beispiel immer so Topflappen und sowas gibt, ja, mit Halloween-Motiven und Küchenschürzen und Tassen auch ganz groß, Kerzen natürlich ganz groß. War sehr, sehr spannend, aber ich freue mich, dass es jetzt dann bald Richtung Oktober geht. Jetzt ist es auch endlich nicht mehr so warm.
Was heißt endlich?
Ich bin froh. Ich gehöre zu der Fraktion, die sich freut.
Also Halloween brauche ich das auch nicht.
Ich bin jeden Tag aufgestanden und habe mir wieder gedacht, ach, schon wieder so ein heißer Tag.
Nee, ich bin Hitzekind.
Ja, irgendwas stimmt nicht mit dir.
Das wissen wir doch alle mittlerweile.
Gut, aber dann würde ich sagen, war's es für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bye bye.
Bis dann.